Einen schönen guten Morgen von mir und bis alle raus sind, könnt ihr gerne, wenn es noch nicht passiert ist, euren Nebenmenschen begrüßen und ihm einen schönen Tag wünschen oder euch vorstellen. Auf der ganzen Welt gibt es Denkmäler, damit wir nicht vergessen. Grabinschriften versuchen beispielsweise das Leben von Menschen zusammenzufassen. Vielleicht am Anfang eine Scherzfrage: Was könnte auf dem Grabstein eines Mathematikers stehen? Wer an der Technik sitzt, weiß mehr, genau, damit hat er nicht gerechnet. Die Bibel lässt uns immer wieder auch an den Tod denken und wir lesen in den Psalmen: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Es ist wichtig, dass wir unser Leben so leben, dass wir auf das Ende vorbereitet sind. Wir hatten mal ein Seminar in unserer Gemeinde und da sollte jeder in einer Zeit, die er dafür bekam, eine persönliche Grabrede schreiben. Das war sehr interessant, sich zu überlegen, was möchte man denn, was in einer Grabrede über einen geschrieben wird? Oder ist es interessant, eine Grabrede für eine andere Person, die man kennt, zu schreiben? Was wünschst du dir denn, was in einer Grabrede bei dir zum Ausdruck kommen sollte? Und wie willst du leben, damit das auch tatsächlich zusammenpasst? Die Frage ist, wie wollen wir alt werden? Wie wollen wir sein als alte Menschen? Dafür haben wir vieles natürlich nicht in der Hand, aber manche Weichen können wir doch stellen. Denn was sich in unser Leben prägt, das wird auch später einen Ausdruck finden. Wenn wir jünger sind, dann schaffen wir vieles noch mit eigener Kraft. Also vielleicht auch mit Disziplin. Wenn die Kraft nachlässt, dann bleibt nur noch blanker Charakter übrig. Und insofern ist es gut, dass wir unseren Charakter prägen, uns in der Tiefe prägen lassen. Denn wenn Kraft, Disziplin wegfällt, wird man sehen, was dann eigentlich übrig bleibt. Und gerade Herausforderungen des Lebens zeigen ja dann auch, was wirklich in uns steckt. Also welches Vermächtnis, und jetzt nicht materiell gemeint, welches Vermächtnis möchtest du hinterlassen? Es ist gut, so zu leben, wie wir am Ende unseres Lebens zurückschauend gelebt haben wollen. Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben. Es ist hilfreich, wenn wir unser Leben vom Ende her denken, entwickeln und gestalten. Wir sehen in der David-Geschichte, die wir uns angeschaut haben, seinem Vorgänger Saul, seinem Nachfolger Salomo, dass es nicht das Wichtigste ist, wie man gestartet ist, sondern dass es auf das Ende ankommt. Und es ist wichtig, dass wir unser Leben heute so leben, dass wir jederzeit von dieser Erde gehen können, dass wir heute so leben, dass wir eine Zukunft bauen, dass wir Spuren hinterlassen in Gottes Sinne. Letzten Dienstag waren in unserer Bibellese, in unserer David-Bibellese, die letzten Worte von David dran, in 2. Samuel 23. Da stand geschrieben, die letzten Worte von David lauteten: Dies sagt David, Isais Sohn, der Mann, den der Gott Jakobs mit großer Ehre bedacht und zum König erwählt hat, der Mann, der in Israel für seine schönen Lieder berühmt ist. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und mir seine Worte in den Mund gelegt. Der Gott Israels, der schützende Fels meines Volkes, hat zu mir gesprochen. Wenn wir aufmerksam diese Verse lesen, merken wir, David stellt Gott als Akteur seines Lebens raus. Gott ist es, der David von den Schafherden herausgeholt hat und zum König gesalbt hat. Gott ist es, der ihn mit Ehre bedacht hat, der ihn erwählt hat. Und wenn dann steht, dass er berühmt wurde für seine Lieder, dann sehen wir ja auch, dass David auf Gottes vorläufiges Handeln, auf Gottes zuerst kommendes, zuvorkommendes Handeln reagiert hat. Er hat seine vielen Anbetungslieder getextet, die wir heute in den Psalmen nachlesen können. Also gesungene Gebete für seinen Gott, die Gottes Wesen beschreiben, die Gottes Größe, seine Schöpfungskraft, seine Rettermacht beschreiben, die auch die persönlichen Kämpfe und Nöte beschreiben, in denen David stand, aber die er immer mit seinem Gott verknüpft hat. Lieder, die Gott ehren. Damit hat er seine Kultur geprägt und diese Lieder prägen ja Christen und Juden bis heute. Also David hat auf Gottes zuvorkommende Liebe reagiert. Gott hat durch Davids Geschichte Menschheitsgeschichte geschrieben. David hat sich Gott als Kanal für Gottes Liebe zur Verfügung gestellt. Und das ist nicht selbstverständlich. Und wenn er hier davon spricht, dass er durch seine Lieder berühmt ist, dann kommt doch gleich im zweiten Vers sehr demütig heraus, dass Gottes Geist diese Lieder inspiriert hat. Dass es Gottes gute Hand ist, die ihm dieses Gelingen zu diesen guten Liedern geschenkt hat. Wir sehen und erleben David hier dankbar und demütig. Und es ist gut, wenn wir am Ende unseres Lebens dankbar und demütig sein können, weil wir Gottes Größe, Gottes Liebe in unserem Leben sehen. Gott ist hier eindeutig der Akteur. David hat Gottes Berufung dankbar und demütig anerkannt und hat darin gelebt. Und Gott hat jeden von uns auch berufen, in ein Leben gestellt. Gott hat uns erwählt. Jesus Christus ist für uns gekommen, ist für uns gestorben und auferstanden, damit wir ein erfülltes Leben haben, ein Leben zu Gottes Ehre, unter guten Vorzeichen. Und es ist die Frage, ob wir die Berufung Gottes in unserem Leben auch dankbar annehmen, Gottes Liebe sehen, seine Gedanken immer tiefer verstehen und Gottes Liebe anerkennen in unserem Leben. Wenn wir weiterlesen in den Versen, heißt es, ein König, der gerecht regiert und Gott mit Ehrfurcht begegnet, gleicht der Morgensonne, die nach einem Regenschauer am wolkenlosen Himmel steht. Unter ihren warmen Strahlen sprießen die Pflanzen aus der Erde hervor. So sieht Gott mich und mein Königshaus an. Er hat einen Bund mit mir geschlossen, den er niemals brechen wird. Seine Zusage gilt für alle Zeiten. Ja, er rettet mich und schenkt mir alles, was man sich nur wünschen kann. Ein sehr schönes Bild, was David da von Gott bekommen hat. Eine Morgensonne nach einem Regenschauer am wolkenlosen Himmel und unter diesen warmen Strahlen sprießen Pflanzen aus der Erde. Das ist ein Bild von Gedeihen, von Fruchtbarkeit. Und so möchte Gott unser Leben sehen, dass unser Leben gute Auswirkungen hat, dass wir Frucht unseres Lebens sehen, dass wir nicht nur da sind und existieren, sondern dass Menschen profitieren von den Spuren, die wir hinterlassen, von dem, was wir aussäen, dass Gott dem Guten, was wir säen, Wachstum schenkt, dass wir gute Früchte selbst erleben und vielleicht weit über unseren Tod hinaus andere unsere Früchte sehen können. Gott hat so gute Bilder für unser Leben, was aus unserem Leben wird. Jeder ist einmalig, einzigartig und Gott hat mit jedem von uns Großes vor. Und so wie David sagt, Gott hat mit mir einen Bund geschlossen, so hat Gott mit uns allen einen Bund geschlossen. Und er wird ihn niemals brechen, egal wie treulos wir vielleicht zwischendurch sind. Und seine Zusagen, seine guten Zusagen gelten für alle Zeiten. Und wenn jetzt hier steht, dass Gott schenkt, was man nur wünschen kann, dann ist das natürlich die Frage, was haben wir eigentlich für Wünsche? Sind es Wünsche, die so an Gottes Herz andocken? Oder sind unsere Wünsche vor allen Dingen materiell und sehr um uns selbst drehend? David war das wichtig, Gott zu ehren. David war das wichtig, sich auf Gott auszurichten. Und das sehen wir in seiner Geschichte immer wieder, wie er sich auch in Schwierigkeiten auf Gott besinnt. Bei allem, wo er auch tatsächlich auf Wegen falsch abgebogen ist, findet er immer wieder zurück zu Gott, unterstellt sich Gott, richtet sich auf Gott aus. David ist uns darin ein Vorbild. Wenn wir in einen anderen Text schauen, dann sehen wir, dass David noch am Ende seines Lebens Tipps gibt für ein erfülltes Leben. nämlich seinem Sohn, seinem Nachfolger. Als David merkte, dass er bald sterben würde, gab er seinem Sohn Salomo noch einige Anweisungen mit auf den Weg. Sei stark, mein Sohn, richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, deinem Gott aus und lebe, wie es ihm gefällt. Befolge das Gesetz Gottes, achte auf jedes Gebot, jeden Befehl und jede Weisung. Und es heißt dann noch in Vers 4, wenn deine Nachkommen ihr Leben in Verantwortung vor mir führen und mir von ganzem Herzen die Treue halten, wird immer einer von ihnen König über Israel sein. Wir könnten es mit folgenden Stichworten beschreiben. David hinterlässt ein Vermächtnis von Stärke. Und da geht es nicht in erster Linie um militärische Stärke, sondern um eine innere Stärke aus Gottes Wort heraus, aus der Beziehung von Gott. Es ist ja einfach, mit dem Strom zu schwimmen. Aber wir brauchen eine innere Stärke und dann eben auch eine äußere Stärke, die daraus gewonnen wird, gegen den Strom zu schwimmen, Gottes Werte zu vertreten, für Gottes Liebe zu leben. Und dann weist er seinen Sohn an, richte dein ganzes Leben nach dem Herrn, halte seine Gebote. Man könnte jetzt auch sagen, es ist eigentlich eine Frage des Gehorsams. Aber das Wort greift mir gar nicht tief genug. Deswegen möchte ich es mit Gottvertrauen beschreiben. Gehorsam kann ja etwas Äußeres sein, etwas, das man lebt, ohne dass das Herz beteiligt ist. Deshalb ist Gehorsam gar nicht das Tiefste, worum es geht. Es geht eigentlich um Gottvertrauen. Wenn ich nämlich Gott vertraue, dann glaube ich, dass das, was Gott sagt, das Allerbeste für mein Leben ist, weil Gott es besser weiß. Und in diesem Vertrauen werde ich mich dann nach dem richten, was Gott für Rahmenbedingungen setzt, was Gott für Anweisungen gibt. Ich werde mein Leben dann immer wieder danach überprüfen. Es ist also eine Frage des Vertrauens. Glaube ich, dass Gott es besser weiß als ich, wie mein Leben gelingt? Und wir werden immer an Punkte kommen, da werden wir eine Differenz spüren. Da wird es uns etwas kosten. Und dann ist es immer wieder eine Vertrauenssache. Vertrauen wir, dass Gott es besser weiß. Richte dein ganzes Leben nach dem Herrn. Das gelingt im Vertrauen auf Gott. Das ist immer wieder herausfordernd. Menschlich gesehen oft ein Risiko. Aber im Vertrauen kann man das wagen. Und leben, wie es Gott gefällt. Und es geht um Integrität, dass wir tatsächlich so leben, dass unser Leben deckungsgleich wird mit dem, was wir verkündigen, was die Bibel sagt. Integrität kommt ja von dem lateinischen Begriff Unversehrtheit. Und damit ist gemeint, dass man vollständig ist, dass Übereinstimmung zwischen Worten und Taten gegeben ist. Von Jesus sagten die Menschen in Markus 12, Vers 14, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Gott möchte, dass wir ein deckungsgleiches Leben leben, dass wir eine gelebte Botschaft sind, dass unsere Ideale, die wir glauben, dass das in unserem Leben tatsächlich ersichtlich ist. Und dann geht es um Treue. Davids letzte Worte sind so eine ganz hervorragende Erinnerung für uns. Wir wissen ja als neutestamentlich Glaubende, dass wir in dem Moment, wo wir Gott unser ganzes Leben anvertrauen und annehmen, was Jesus für uns getan hat, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und wir dürfen uns immer wieder, jeden Tag neu, ganz von Gottes Geist erfüllen lassen. Das bedeutet ja aber nicht, dass wir etwa Gottes Wort nicht mehr befolgen bräuchten, sondern ganz im Gegenteil, das gehört zur Berufung, zu Gottes Ruf, zu Geisterfüllung, dass er uns gerade erfüllt, damit wir in die Lage versetzt werden, Gottes Willen auch zu tun, Gottes Wort zu befolgen. Aber wir sind daran beteiligt, wie sehr wir auf Gottes Wort achten, dass wir damit umgehen, uns davon nähren, es uns immer wieder gesagt sein lassen, es kauen, damit umgehen, uns mit anderen darüber austauschen, dass uns Gottes Wort viel bedeutet und wir uns daran orientieren und der Heilige Geist es dann in unseren Alltagssituationen konkret machen kann, was das bedeutet, es umzusetzen. Weder Salomo noch David oder irgendein König haben es jemals geschafft, Gottes Gebote vollkommen zu halten. Aber Gott hielt Ausschau nach einem Mann und er hat ihn in David gefunden, einem Mann nach seinem Herzen. Jemand, der sein Herz immer wieder gerade macht vor Gott, der Gott liebt und von falschen Wegen immer wieder bereit ist, umzukehren. Deshalb machte Gott David zu seinem Diener. Er war jemand, der Gott gedient hat und deshalb Menschen gedient hat. Letztlich ist allein Jesus der wahre letzte König aus dem Geschlecht Davids, der vollkommen gehorsame Sohn Gottes, der ewige, der gesalbte König, der wirklich gute Hirte, der eine, der Gott mit seinem Leben vollkommen geehrt hat, der Gott treu nachgefolgt ist in allem. Und wir sind dankbar, dass wir Jesus als Vorbild, als Beispiel haben, an dem wir uns orientieren. Aber er war von Gottes Geist erfüllt und hinterlässt uns seinen Geist, dass wir uns auch ebenso immer wieder von Gottes Geist erfüllen lassen können. Zu dem Vermächtnis von David gehört noch ein Gedanke. Und das merken wir, wenn wir in das erste Chronikbuch Kapitel 29 schauen, den Schluss der Chronik über David. Da schreibt David oder sagt David, weil ich wohlgefallen habe am Haus meines Gottes, gebe ich. Da geht es um den Tempelbau, den David vorbereitet hat, den er selbst nicht ausführen wird, aber er hat alles bereitgestellt dafür. Er hat seine Energie, sein Herz und auch das, was er hatte, hineingesteckt in die ganzen Vorbereitungen. Aber er sieht es unter einem Horizont, wie in Vers 14 hier, von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir gegeben. Herr, unser ganzer Reichtum kommt von dir. Bewahre uns solchen Sinn und Gedanken im Herzen, richte unser Herz fest auf dich, gib uns ein ungeteiltes Herz. Das ist ein Vermächtnis. Es geht um Großzügigkeit, die David aus Dankbarkeit gewinnt. Die Frage ist, sind wir eigentlich großzügige Menschen, weil wir dankbar sind? Würden andere über uns sagen, dass wir großzügig sind? Großzügig darin, beispielsweise andere zu loben, wertzuschätzen. Großzügig Zeit für andere zu investieren. Großzügig in dem, wie wir geben. Und da geht es ja gar nicht um die Summen an sich. Sind wir großzügig in dem, wie wir anderen helfen? Sind wir großzügig in dem, wie wir unser Leben leben? Ich denke, Großzügigkeit erwächst aus Dankbarkeit über einen großzügigen Gott. Und David hat erkannt, dass alles, was er hat, ihm von Gott zufließt. Und das hat ihn so froh gemacht, das hat sein Herz so weit gemacht, dass er selbst großzügig sein wollte, Gott gegenüber und Menschen gegenüber. Wir haben viele Geschichten von David gelesen, zum Beispiel die Geschichten, wo zweimal sein Erzfeind Saul in seine Hände fiel und er hat ihn verschont. Das ist eine Großzügigkeit von Begnadigung. Er hätte ihn umbringen können. Er hätte da seine Zukunft selbst in die Hand nehmen können und er verschont seinen Feind. Das ist auch eine Form von Großzügigkeit, die aus einer tiefen Dankbarkeit erwächst. Wir können verschiedene alte Menschen kennenlernen, ältere Menschen. Und wir merken Unterschiede. Es gibt Menschen, die haben ein dankbares Herz, auch im hohen Alter. Und das ist etwas ganz Kostbares. Und es gibt andere Menschen, die sind immer härter und immer verbitterter geworden in ihrem Leben. Und es ist die Frage, wie ist das bei uns? Sind wir dieses Jahr dankbarer als vor 2 Jahren, vor 5, vor 10? Sind wir dankbarer geworden? Und es geht gar nicht um den Vergleich mit unserem Nachbarn, sondern es geht um uns selber, dass wir uns mit uns vergleichen. Auf welchem Weg sind wir unterwegs? Wie kann sich Gott einen Weg in unser Herz bahnen? Sind wir großzügiger geworden, weil wir voller Dankbarkeit unseren Gott wahrnehmen in unserem Leben? Es ist unsere Entscheidung, wir stellen Weichen, wie wir werden. Das sind Entschlüsse von heute, die uns zu Menschen von morgen machen. Unser Thema heißt heute Gott lieben, ein erfülltes Leben. Es gibt noch ein paar Verse am Ende des ersten Chronikbuches. Da wird nochmal zusammengefasst. David herrschte insgesamt 40 Jahre lang als König über Israel, davon 7 Jahre in Hebron und 33 in Jerusalem. Er wurde alt und starb nach einem erfüllten Leben als ein reicher und angesehener Mann. Sein Sohn Salomo trat die Nachfolge an. Sehr sachlich und knapp. Wörtlich heißt es, dass er satt an Tagen starb. Satt an Tagen. Satt ist ja das was ganz anderes als lebensmüde oder lebensüberdrüssig. Satt, also wenn wir so ein Baby, das gerade trockengelegt und gestillt worden ist, sehen, dann sehen wir, das ist zufrieden. Das strahlt Frieden aus. Wenn wir satt sind, dann sind wir zufrieden. David war ein ausgesöhnter Mensch, ein Mensch, der mit seinem Leben zufrieden war, der seinen Frieden gefunden hatte, der ausgesöhnt war mit den Höhen und Tiefen und Abgründen und all dem, was er erlebt hat. Und das möchte uns Gott anbieten, dass wir mit ihm ausgesöhnte Menschen sind, mit ihm versöhnt, aber auch mit unseren Mitmenschen und mit den Situationen unseres Lebens, dass wir satt an Tagen sein können. Es ist ja gut, sich über das Leben hin einen Hunger nach Gott zu bewahren, einen positiven Hunger. Aber damit einher geht auch immer eine positive Sattheit, dass wir wissen, unser Gott füllt unseren Mangel aus. Er sättigt uns. Wir haben Frieden. Auch wenn wir ihm noch mehr zutrauen und noch mehr von ihm erleben wollen, ist es so, dass wir in diesem positiven Sinne satt sind, ausgesöhnt, Frieden haben und trotzdem weiter einen Hunger nach neuen und guten und besseren Erfahrungen. Aber das ist kein Hunger, der uns quält, sondern der uns höchstens motiviert, weiter zu leben. Und wenn es um den innerlichen Reichtum geht, dann ist die Frage, haben wir so einen Schatz in uns, weil wir eine Gottesbeziehung haben, die in die Tiefe wächst? So ein innerer Reichtum, weil wir wissen, Gott füllt unseren Mangel nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wir kommen nicht zu kurz. Gott schenkt uns genug. Er ist ein guter Gott. Er ist unser guter Hirte. Dann sind wir innerlich reich, wenn wir darin Frieden haben. Und es geht nicht um äußeren Reichtum. Wir vertreten kein Wohlstandsevangelium, dass man am Bankkonto ablesen kann, wie gläubig jemand ist und Gott treu nachfolgt. Das wird zwar auch manchmal in christlicher Szene so vertreten, hat aber wenig mit dem Neuen Testament zu tun. Wer reich an Gott ist, der gibt viel. Der ist ein fröhlicher Geber, so wie wir das bei David sehen. Je mehr wir uns als von Gott reich gemacht erkennen, desto eher wird unser Leben ein Leben für andere. Ein Leben, wodurch unser Leben ganz viel weiter fließt. An Zeit, an Begabung und natürlich auch all dem, was uns Gott sonst anvertraut hat. Und David starb ehrenvoll. In der Bibel heißt es, ich ehre, die mich ehren. Wir können uns darauf verlassen, dass wenn unsere Priorität ist, Gott zu ehren, dann sind wir bei ihm gut aufgehoben und dann wird Gott in unserem Leben so wirken, dass unser Leben ein gutes und dickes Ausrufungszeichen bekommt. Auf ganz verschiedene Weise. Er wird Frucht unserer Gebete schenken, unseres liebevollen Handelns. Am Ende können wir ja nichts Materielles mitnehmen in die Ewigkeit. Wir können unsere Persönlichkeit in die Waagschale werfen. Wir können Menschen mitnehmen, die wir an die Hand genommen haben. Menschen, denen wir Gott groß gemacht haben. Die Liebe wird zählen. Alles, was wir aus Liebe getan haben, wird nicht verloren sein. Jesus sagt einmal, alles, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das wird nicht verloren sein. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir leben wollen, wie wir sterben wollen, dann sind wir Menschen des Neuen Testamentes. Jesus hat einmal gesagt, wenn jemand Durst hat, er soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt und aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Gottes Geist, er ist der, der die wahre Lebenserfüllung gibt. Lebenserfüllung haben wir durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er ist die Brücke zu Gott geworden, die Brücke zur Vergebung, die Tür zu innerer Befreiung aus inneren Gefängnissen, der Weg zu innerer Heilung. Und er möchte, dass Gottes Geist unser Leben ausfüllt. Und wenn wir beten, komm, Heiliger Geist, dann kommt Lebenserfüllung in unser Leben. Dann werden wir etwas von der erfrischenden Fülle Gottes in unserem Alltag spüren, jeden Tag neu. Und insofern ist es eine Einladung, wenn wir uns das Leben von David anschauen und es heute auch so abschließen, noch eine Woche weiter einige Texte lesen, dann wollen wir mitnehmen Gottes Einladung, dass wir auch Männer und Frauen nach Gottes Herzen werden können. Und neutestamentlich heißt das Menschen, die Jesus folgen. Menschen, die ihren Herrn lieben und die den Heiligen Geist immer wieder einladen, erfüll du mich, dass es wirklich wahre Lebenserfüllung in meinem Leben gibt. Und wenn du mich erfüllst, Heiliger Geist, dann wird die Frucht der Liebe in meinem Leben wachsen. Und dann werden all die guten Zusagen, die guten göttlichen Zusagen greifen und sichtbar werden in unserem Leben. Darauf dürfen wir bauen. Was wollen wir mitnehmen? Was soll am Ende unseres Lebens über unserem Leben stehen? Wir können Gott heute unser Herz hinhalten. Wir können uns freuen, dass Gott der Akteur unseres Lebens ist. Er hat uns erwählt, er hat uns berufen und er lädt uns heute ein, in dieses Bündnis wieder neu einzusteigen. In Liedern, in Gebeten, im Abendmahl. Wir dürfen in Gottes Bund einsteigen. Gott liebt uns. Er hat sich mit uns verbündet. Und er möchte, dass wir Lebenserfüllung erleben. Und dazu gießt er seinen Geist aus. Wir haben ein paar Minuten Stille. Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Auferstehung und das Leben bist und dass deshalb unser Leben eine Ewigkeitsperspektive haben darf. Danke, dass du gekommen bist und gesagt hast, dass du uns das Leben und Leben mit Fülle geben willst. Schon hier und erst recht in Ewigkeit. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, damit du uns erfüllst, ausfüllst. Wir laden dich ein, komm, Heiliger Geist, füll du uns aus. Gott, wir brauchen dich in unserem Leben, dass unser Leben wahre Lebenserfüllung hat. Wir wollen in deinem Namen, durch dich, mit dir, dankbarere Menschen, großzügigere Menschen werden. Menschen, die integer sind, die mit ungeteiltem Herz nachfolgen. Menschen, die dir treu sind, weil wir dir vertrauen, dass das, was du sagst und für uns hast, gut ist, das Beste ist. Herr, wir beten, dass unser Leben für viele andere ein Kanal deiner Liebe wird. Danke für die Verheißung, die du unserem Leben gibst, dass du sagst, dass wir Frucht bringen sollen, die bleibt. In deinem Namen und durch deinen Geist. Und dafür wollen wir uns gegenseitig anspornen und ermutigen. Danke, dass du unser Herz formst. Schenk uns die Gnade, dass wir Männer und Frauen nach deinem Herzen sind. Heute, morgen und an dem letzten Tag unseres Lebens. Amen.